Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Und bei mir sitzt Thomas Hoffmann. Thomas ist stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen und zugleich Mitglied im Referat Hochschule und Forschung. Wie schon mehrfach angesprochen, dieses Referat hat jetzt wieder einen ganzen Schwerpunkt in der Mitgliederzeitung zu verantworten. Und ein Thema dabei ist, und da hat sich Thomas ein bisschen reingebissen, auch die letzten Jahre schon, ist die Hochschulfinanzierung. Hochschulfinanzierung, ich als Laie frage mich, warum muss man das als Land denn immer neu beschließen, wenn man doch weiß, man hat quasi statisch gesehen 10 Hochschulen oder x Hochschulen. Ist doch ganz selbstverständlich, dass die immer wieder ausfinanziert werden müssen. Das ist ja im Schulbereich vermutlich nicht anders. Also das ist quasi eine konstante Aufgabe, die immer wieder im Haushalt abgebildet wird. Jetzt wird immer darum gerungen, und das hast du ja geschrieben, gibt es da Aufwuchs oder nicht. Warum ist das erstmal so, dass man das immer neu festlegen muss? Und was genau wird da eigentlich festgelegt?
Das ist eine komplexe Frage. Wir können ja mal 20 Jahre zurückgehen. Vor 20 Jahren gab es diese Art der Finanzierung nicht. Da wurden jährlich die Landeshaushalte beschlossen. Und in Landeshaushalten stand dann drin, wie viel die einzelnen Hochschulen für welchen Zweck bekommen. Und je nach Finanzlage des Landes war dann mal mehr und mal weniger drin. Sehr oft war auch mal weniger drin. Und bei den Hochschulen war es an sich relativ einfach, dann auch Geld zu sparen oder zu streichen, weil durch hohe Fluktuation immer ein paar Stellen unbesetzt sind, und dann besetzt man sie einfach nicht neu, wenn die Hochschulen weniger Geld zur Verfügung haben. So war es also eine lange Zeit. Oft wurden auch Haushalte nicht rechtzeitig beschlossen. Das heißt, es gab eine Haushaltssperre, dass nur bestimmte Gelder ausgegeben werden konnten im ersten Vierteljahr eines Jahres. Das bedeutet, dass dann auch gar keine Leute eingestellt werden konnten. Und gab auch Zeiten, wo dann im Laufe eines Jahres Finanzminister drauf kamen, dass die Steuereinnahmen nicht ausreichen, Haushaltssperren verfügt worden werden und die Hochschulen dann wieder gelähmt waren. Gelähmt waren aus dem Grunde, weil eine Hochschulenfluktuation eben recht stark ist, und wenn dann über ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr gar nichts gemacht werden kann und niemand eingestellt werden kann, dann lähmt das schon die ganze Hochschule. Deswegen der Übergang zu einer Globalfinanzierung der Hochschulen, der war auch sehr holperig in Thüringen, weil man ausgegangen ist von einer Basis, die an sich unterfinanziert war. Also früher waren wirklich die Hochschulen unterfinanziert. Es haben gar nicht alle Stellen besetzt werden können. Es war immer davon ausgegangen, dass 10-20% der Stellen frei sind an den Hochschulen, und nur so ging es. Von dieser Basis ausgehend haben die Hochschulen ein globales Budget zugewiesen bekommen, was aber auch immer im Zufall des Landesgesetzgebers abhing, bis dann die Planung überging zu den Rahmenvereinbarungen, dass über einen längeren Zeitraum den Hochschulen Planungssicherheit gegeben worden ist und seit 2014 dann auch die Planungssicherheit gegeben ist mit einem jährlichen Aufwachs plus 4%, wobei man ausgeht, dass 3% als Ausgleich ist für Preissteigerung und Tarifsteigerung und 1% zusätzlich noch, damit also auch wirklich gestaltet werden kann an den Hochschulen. Das ist seit 2014 so, und dieses Jahr hat der Landtag beschlossen, dass das für die nächsten 5 Jahre bis 2025 so fortgeführt werden soll. Und das ist schon eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Das ist nicht in allen Bundesländern so, und ich denke, die Thüringer Hochschulen haben damit eine gute Basis, jetzt wirklich ihre Zukunft zu gestalten.
Wenn du jetzt sagst, 3% werden genommen für Preissteigerung, Tarifsteigerung etc. und 1% kann man für die Gestaltung nehmen, was muss ich mir darunter vorstellen? Was kann denn eine Hochschule gestalten mit 1% ihrer zusätzlichen Mittel? Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel geben.
ja, vielleicht ein bisschen, ich hoffe, dass es nicht zu positiv ausgedrückt ist, also die Möglichkeit ist, wenn eine Hochschule zum Beispiel einen neuen Studiengang aufbauen will und daran erstmal etwas, dann erstmal Personal braucht, das dann zum Aufbau dieses mit dem Aufbau dieses Studiengangs beschäftigt ist. Oder vor ein paar Jahren, als die Hochschulen begonnen haben, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement aufzubauen, auch das braucht erstmal eine, ist eine neue Aufgabe und da muss man auch irgendwoher Geld nehmen. Und das ist dann eben aus diesen 1%. Allerdings muss man leider auch sagen, dass durch Vorgaben auch des Ministeriums, gesetzliche Vorgaben, eine zunehmende Bürokratisierung der Hochschulen stattfindet und dann, dass auch sehr viel von diesem Geld wieder aufgefressen wird durch den Bürokratisierungsaufwand, den die Hochschulen haben und schlichtweg mehr Personal damit beschäftigt ist, boshaft gesagt, sich selbst zu verwalten.
Okay, das war schon mal in Richtung kritischer Blick darauf. Nochmal positiv gefragt. Du hast es ja jetzt positiv erwähnt, dass es diese Rahmenvereinbarung gibt. Jetzt ist der, was mich noch interessiert, ist der Zeitraum. Das ist jetzt von 21 bis 25. Und das ist nicht deckungsgleich mit den Legislaturen, wenn ich das richtig überblicke. Oder doch? Und warum ist da ein Fünfjahres-Rhythmus gewählt? Könnte das, schöner wäre es doch, wenn das auf 10 Jahre angelegt wäre oder 20, immer 4%ige Steigerung.
Nee, 10 Jahre wäre besser. Ganz klar, oder auch 20 Jahre, dass man sagt, man verpflichtet sich dauerhaft in die Richtung zu gehen. Natürlich kann es aber auch sein, dass ja irgendwann mal die Preissteigerungen höher werden, dass man sich dann dass die 4% nicht ausreichen. Das muss man natürlich auch sehen. Das Gute ist jetzt, dass eben nicht nur diese Legislaturperiode, die ja an sich schon im April 2021 auslaufen soll, abgedeckt ist, sondern dass jetzt auch ein Beschluss gefasst worden ist, der die gesamte folgende Legislaturperiode abdeckt. Und auch, dass man nicht mit Landtagswahlen in irgendein Loch fällt. Also wenn es so wie vereinbart weitergeht, gibt es ja Wahlen im April 2021, die nächsten gibt es dann im Frühjahr 2025, dass dann aber der Haushalt zumindest für die Hochschulen bis Ende 2025 abgesichert ist. Dass man nicht nur aufgrund irgendwelcher politischen Querelen in ein Loch fällt, wo man sagen muss, dass sich ja die meisten politischen Parteien beim Thema der Hochschulfinanzierung einig sind. Sonst wäre es ja auch gar nicht mit einer deutlichen Mehrheit jetzt durch den Landtag gekommen.
Jetzt hast du gesagt, die Finanzierung ist jetzt gesichert für die nächsten 5 Jahre. Es gibt einen Aufwuchs, der erfreulich ist. Die Hochschulen können selber gestalten. Aus GEW-Sicht, also aus Gewerkschaftssicht, ergibt sich da ja ein Handlungsspielraum, Stichwort Beschäftigungssituation, für Leute mit Daueraufgaben. Was du formulierst, ist ja relativ hart. Du sagst ja in dem Artikel sogar, dass es quasi nicht nur ein Handlungsspielraum ist, sondern eigentlich ein Handlungszwang, der jetzt für die Hochschulleitung da ist. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Ja, es ist insofern ein Handlungszwang, dass dann eindeutig in dieser Rahmenvereinbarung, die jetzt vom Ministerpräsidenten, vom Wissenschaftsminister und von allen Hochschulpräsidenten unterzeichnet ist, ganz klar drinsteht, dass also bei Erledigung von Daueraufgaben die Kollegen, Kolleginnen auch dauerhaft beschäftigt werden müssen. Und das ist dann schon ein Zwang für die Hochschulen, das zu machen. Die Frage ist natürlich, wie man es interpretiert und wie man Daueraufgaben identifiziert. Ich bin ja auch im Personalrat einer Hochschule und wir haben bei uns wirklich alle befristet Beschäftigten durchgesehen, um zu definieren, erledigen die Daueraufgaben oder sind das wirklich nur befristete Projekte? Und haben da haben die in verschiedene Kategorien eingeteilt und haben an sich Verständigung darüber erzielt, sobald dann das Geld wirklich bei der Hochschule, die Planungssicherheit hergestellt ist, dass diese Kollegen, Kolleginnen dann auch entfristet werden sollen, weil sie eben Daueraufgaben erfüllen.
Das ist auf Initiative des Personalrats geschehen?
Ja, die Hochschulleitung hätte wahrscheinlich eher lieber abgewartet und vielleicht die Karten nicht so offen gedeckt, aber weil das nun eine klare Verpflichtung ist zur Dauerbeschäftigung bei Daueraufgaben, konnten sie uns den Wunsch auch nicht verwehren. Hat ein bisschen gedauert, weil wir wollten das schon im Frühjahr machen, denn die Aufgaben kann man ja definieren an sich unabhängig von der Finanzierung. Aber sie wollten zumindest erstmal abwarten, bis dann der Beschluss über die Rahmenvereinbarung da ist, dass man doch davon ausgehen kann, dass in etwa plus 4% bei jeder Hochschule ankommt.
Kannst du da eine Angabe machen ungefähr? Also du hast gesagt, ihr habt die alle durchgeguckt. Waren das dann 20% oder 50% der Kollegen, die auf einmal jetzt, also wo ihr festgestellt habt und der Hochschulleitung den Tipp gegeben habt, die machen doch eine Daueraufgabe?
von denjenigen, die beschäftigt waren aus Haushaltsmitteln beziehungsweise aus Mitteln des Hochschulpaktes 2020, das sind Bundesmittel, die Hochschulen noch dazu kamen, mehr als die Hälfte, die wir haben identifizieren können mit Daueraufgaben. Es gab aber dazu noch Beschäftigte aus einem anderen Pakt, Qualitätspakt Lehre hieß der. Da sind Projekte zur Verbesserung der Qualität der Lehre. Da sehen wir aber auch sehen wir durchaus, dass es zum großen Teil Daueraufgaben sind. Da konnten wir uns aber nicht einigen, weil doch die Hochschulleitung da mehr den Projektcharakter unterstrichen hat.
Okay, das würde ja, wenn man das jetzt hochrechnet, auch auf andere Hochschulen, da war ja die Uni Erfurt immer sozusagen das unrühmliche Schlusslicht mit dem größten Anteil. Also ich erinnere mich an eine Zahl, also der Anteil der unbefristet Beschäftigten in der Lehre. Ich erinnere mich da an eine Zahl von über 80% an der Uni Erfurt, vor ein paar Jahren mal gelesen. Das müsste ja dann signifikant an allen Hochschulen auch zurückgehen, wenn der Personalrat da so proaktiv tätig werden kann, sich berufen kann auf die Vereinbarung und dann, also da kann sich ja keine Hochschulleitung mehr wehren dagegen, oder sehe ich das falsch?
Das muss zurückgehen, zumal auch der Freistaat Thüringen sich wiederum gegenüber dem Bund verpflichtet hat, dass die Bundesmittel aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, dafür eingesetzt werden, Kollegen, Kolleginnen in der Lehre unbefristet zu beschäftigen und insbesondere auch den Anteil unbefristet beschäftigter wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Haushaltsmitteln zu steigern. Das ist eine Verpflichtung des Freistaats Thüringen, den die Landesregierung dann auch an die Hochschulleitung weitergibt. Und da wird dann auch abgerechnet und geguckt, ob jede Hochschule dann diese Verpflichtung eingehalten hat. Natürlich wird nicht jede Hochschule dieselbe Zahl erreichen. Das Ziel ist, dass jede Hochschule einen höheren Anteil unbefristet Beschäftigter in Forschung und Lehre hat.
Okay, dann werden wir diesen Prozess mal beobachten. Nächstes Jahr seid ihr ja wieder dran mit einem Schwerpunkt, ganz klar. Und dann sprechen wir uns nochmal drüber. Da kann man ja auch mal konkrete Zahlen dann anschauen.
Ja. Ich denke, nächstes Jahr wissen wir mehr, weil gerade jetzt viele Arbeitsverträge zum Ende des Jahres auslaufen und jetzt müssen die Entscheidungen getroffen werden für die Kolleginnen und Kollegen, wie weiter.
Ich danke dir, Thomas.
Ja, danke auch.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Und bei mir ist jetzt Marco Henhöfer. Herr Marco ist Referatsleiter bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Thüringen, und zwar für das Referat Hochschule und Forschung. Erstmal hallo Marco.
Ja, hallo Micha. Ich bin froh, dass wir heute die Gelegenheit haben für dieses Interview und bin schon gespannt auf deine Fragen.
Ja, also wir machen das ja nicht irgendwie aus der Kalten heraus, diese ganze Sendung, sondern ihr habt ja wie jedes Jahr einmal einen ganzen Schwerpunkt in der Mitgliederzeitung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu verantworten. Da schreibt ihr logischerweise über Themen, die Hochschule und Forschung betreffen, natürlich Gewerkschaftsthemen. Und ein ganz großes oder größeres Thema, was du auch bearbeitet hast, ist die sogenannte Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung. Das habe ich jetzt einmal ausgesprochen. In Zukunft heißt das immer LVVO. Genau. Für unsere Zuhörer erstmal ganz allgemein, was ist eigentlich die LVVO und wozu braucht man diese denn?
Genau, also die LVVO regelt im Prinzip, wie viele Stunden Beschäftigte an Hochschulen unterrichten müssen. Also wenn sie Aufgaben in der Lehre wahrnehmen, ist dort geregelt, wie viele Unterrichtsstunden praktisch geleistet werden müssen. Dabei wird unterschieden zwischen den Personalkategorien, beispielsweise die Professoren oder die Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder wissenschaftliche Mitarbeiter, die vielleicht im Rahmen einer Promotion an der Hochschule sind. Und für diese Gruppen ist entsprechend dann eine unterschiedliche Anzahl an Unterrichtsstunden geregelt, die sie ableisten müssen, sollen.
Das heißt, ich unterschreibe nicht einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, ich bin Dozent für XY, leiste 20 Unterrichtsstunden oder Lehrstunden in der Woche, sondern da steht im Arbeitsvertrag dann wahrscheinlich drin, Anzahl der Unterrichtsstunden, siehe LVVO.
Genau, im Prinzip ist es so, dass das in den Arbeitsverträgen gar nicht separat aufgeführt ist, sondern ich werde vielleicht eingestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann ist klar, ich muss entsprechend 4 Stunden unterrichten oder je nachdem. Es gibt dort noch Bandbreiten, innerhalb denen sich das abspielen kann, aber das sind dann Dinge, die dann fakultätsintern beispielsweise geregelt werden. Also dass man vielleicht einen wissenschaftlichen Mitarbeiter hat, der schwerpunktmäßig in der Lehre aktiv ist, dort kann das dann bis zu 16 Lehrveranstaltungsstunden hochgehen. Oder jemand, der überwiegend in der Forschung aktiv ist, da sind vielleicht auch 2 Lehrveranstaltungsstunden dann nur möglich.
Jetzt kann der Arbeitgeber, wenn ich das richtig überblicke, ja nicht einfach einseitig das festlegen. Der Arbeitgeber ist in dem Fall das Ministerium, das Wissenschaftsministerium. Die können ja nicht einfach sagen, wir wollen jetzt mal die doppelte Anzahl an Lehrstunden, Unterrichtsstunden haben. Das heißt, die unterrichten nicht 10, sondern 20. Da sind, sag mal, komplizierte Mitbestimmungsregularien zu beachten. Ist das so? Und ist das eine Frage der Gewerkschaft oder wer entscheidet da aus Arbeitnehmersicht mit?
Also das sind jetzt mehrere Dinge. Ich will mal schauen, dass ich das am Stück beantworten kann. Also die Lehrverpflichtungsverordnung gibt den Rahmen vor dessen, was zulässig ist. Also dort sind beispielsweise auch Obergrenzen geregelt, dass beispielsweise nicht mehr als 24 Stunden unterrichtet werden darf pro Woche. Das ist so die Obergrenze. Und eine Festlegung ist das tatsächlich in einseitiger Form. Es ist eine Verordnung, also kommt vom Land. Das heißt, diese Verordnung wird nicht verhandelt mit Gewerkschaftsvertretern, wie das sonst natürlich bei Tarifverhandlungen üblich wäre. Also wenn die Lehrverpflichtung Gegenstand einer tarifvertraglichen Regelung wäre, dann würde man dort am Verhandlungstisch sitzen und praktisch darüber verhandeln, wie hoch diese Lehrverpflichtung sein soll. Das wäre natürlich unser Anliegen, unser Wunsch, dass solche grundlegende Dinge, die das Arbeitsverhältnis betreffen, tatsächlich auch tarifvertraglich geregelt werden.
Jetzt ist die Du hast ja nicht umsonst einen Artikel geschrieben, sondern im Zuge einer Überarbeitung dieser LVVO welche Aspekte aus Gewerkschaftssicht, also wenn du dich nochmal zurückerinnerst, was war sozusagen verbesserungswürdig? Danach schauen wir dann drauf, was hat sich tatsächlich getan? Was war denn, also Stichworte sind so Höhe der Lehrverpflichtung, Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen, vielleicht auch noch andere Punkte.
Genau, also ein wesentlicher Punkt, der uns schon in den letzten Jahren umtrieb, war die Angleichung, insbesondere bei den Lehrkräften für besondere Aufgaben, an den Fachhochschulen und an den Universitäten. Dort hatten wir noch große Unterschiede, in der Vergangenheit sogar große Unterschiede in der Vergütung. Also beispielsweise waren die Lehrkräfte für besondere Aufgaben in einer E11 eingruppiert, an der Universität in einer E13. Und das haben wir inzwischen überwunden. Also auch die Kolleginnen und Kollegen an den Fachhochschulen werden jetzt in der Entgeltgruppe 13 eingruppiert. Also in der Bezahlung haben wir schon die Gleichbehandlung erreicht. Allerdings bei der Lehrverpflichtung haben wir doch noch große Unterschiede. Und das erschließt sich für uns nicht, warum die Kolleginnen und Kollegen an den Fachhochschulen ein höheres Lehrdeputat haben als genau die vergleichbaren Beschäftigten an der Universität. Beide haben die gleichen Aufgaben, sie unterrichten Studierende und wir sehen da keine Rechtfertigung für diesen Unterschied.
Wie wird es denn gerechtfertigt seitens des Ministeriums oder wann ist das denn historisch so gewachsen? Das muss ja, gibt es ja wahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also das kann ich gar nicht so genau beantworten. Vielleicht ein bisschen in die Historie geblickt. Die Lehrkräfte für besondere Aufgaben hatten ursprünglich bzw. haben eigentlich noch eher Lehraufgaben mit einem hohen Praxisbezug. Mhm. Und da könnte man jetzt natürlich schlussfolgern, dass man sagt, an der Fachhochschule haben wir vielleicht mehr Veranstaltungen mit diesem hohen Praxisbezug, sodass dass es Sinn ergibt, wenn die dort mehr Stunden unterrichten. Aber so richtig schlüssig eine Begründung kann ich daraus nicht ableiten.
Das wird auch nicht begründet, wenn ihr da sozusagen sowas vortragt, solche Kritik seitens der Gewerkschaft gegenüber dem Ministerium. Die sagen einfach, das ist so, das war so und das wird so immer bleiben. Das ist historisch so gewollt, politisch so gewachsen und wird nicht angefasst.
Genau, im Prinzip so. Fachhochschulen unterscheiden sich von den Universitäten und das nun mal auch in der Lehrverpflichtung.
Jetzt hast du ja darüber geschrieben, dass diese Lehrverpflichtungsverordnung, LVVO, überarbeitet wurde. Und jetzt ein paar Punkte, die seitens der Bildungsgewerkschaft ja auch kritisiert wurden oder kritisch angemerkt wurden, sind ja dann tatsächlich auch verbessert worden. Also erst die Frage ist, welche waren das? Was wurde da gelöst? Und was ergibt sich daraus als Folge für Gestaltungsspielraum? Du hast jetzt schon, also Stichwort, den Rahmen, der jetzt vorgegeben wird, den man ja auch zugunsten der Arbeitnehmer ausdehnen könnte.
Genau. Also vielleicht ein großer Punkt, der wirklich verbessert wurde, ist, die Sache mit den Anrechnungsfaktoren. Für die, die damit nicht so vertraut sind, will ich es vielleicht kurz erklären. Mhm. Also die Lehrverpflichtungsverordnung sieht sogenannte Anrechnungsfaktoren vor für manche Lehrveranstaltungen, bei denen dann gesagt wird, diese Lehrveranstaltungen zählen beispielsweise nur zur Hälfte zur Erfüllung des Lehrdeputats. Und das waren in der Vergangenheit beispielsweise sprachpraktischer Unterricht, der in diese Kategorie fiel, der dann praktisch nur zur Hälfte anerkannt war. Allerdings fand sich nirgendwo eine Konkretisierung, was denn tatsächlich sprachpraktischer Unterricht ist, was dann zur Folge hatte, dass an manchen Hochschulen einfach gesagt wurde, alles, was die Sprachlehrkräfte machen, hat irgendwas mit sprachpraktischem Unterricht zu tun, wir gewichten das grundsätzlich alles mit Faktor 1,5. Und das, verärgert natürlich die Sprachlehrkräfte. Also dort haben die Sprachlehrkräfte das Gefühl, ihre Arbeit wird nicht wertgeschätzt, wenn das derart heruntergerechnet wird. Und sie müssen natürlich deutlich mehr Stunden unterrichten dann, als das beispielsweise Lehrkräfte für besondere Aufgaben in der Fakultät vielleicht die Mathematik unterrichten machen müssen.
Kurze Zwischenfrage. Faktor 0,5 heißt jetzt zum Beispiel, ich gebe 20 Unterrichtsstunden, aber es werden mir quasi nur 10 dann angerechnet.
Genau so, ja. Und da griff dann letztlich nur noch die Obergrenze mit den 24 Stunden, die maximal unterrichtet werden durften. Aber die wurde dann regelmäßig ausgereizt.
Und da habt ihr jetzt einen Durchbruch erreicht bei den Sprachlehrkräften.
Ganz genau. Also das ist jetzt klargestellt, dass es hier diesen Anrechnungsfaktor für diesen sprachpraktischen Unterricht nicht mehr gibt. Also der ist gestrichen aus der Verordnung. Und es wird sogar noch klargestellt, dass Sprachunterricht voll anzurechnen ist. Also das war wirklich ein Durchbruch und da waren uns auch die Lehrkräfte in den Spracheninstituten und Sprachenzentren dankbar, dass wir das erreicht haben.
Und sind daraufhin massenhaft in die GEW eingetreten.
Ich habe noch keine aktuelle Statistik.
Ja, das wäre ja eine Schlussfolgerung. Das hört man ja immer mal wieder, ne? Die Gewerkschaft muss erstmal was machen für mich, dann überlege ich einzutreten und dann als Gewerkschafter sagt man dann immer, so funktioniert es aber nicht. Es geht nur andersrum eigentlich, aber das wird bei euch an der Hochschule wahrscheinlich nicht anders sein.
Wobei ich glaube, die große Eintrittswelle blieb auch damals aus, als wir die gleiche Bezahlung erstritten hatten. Bedauerlicherweise.
Der zweite Punkt, wo ihr einen Durchbruch habt oder zumindest eine tendenzielle Verbesserung, wenn man denn den Spielraum gut nutzen wird, ist ja die Anzahl der Lehrverpflichtungen, die ich habe. Stichwort nochmal Universität und Unterschied zur Fachhochschule. Was ist denn da erreicht worden?
Genau, also bisher, da muss man schon die Lehrverpflichtungsordnung genau lesen, dass man das entdeckt. Bisher war im Prinzip geregelt, dass es eine durchschnittliche Lehrverpflichtung gibt, also die im Durchschnitt aller Lehrkräfte für besondere Aufgaben an der Hochschule erfüllt sein muss. Das waren an den Universitäten beispielsweise die 18 Lehrveranstaltungsstunden. Und zudem war die Bandbreite noch definiert. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber das waren irgendwie zwischen 14 und 20 oder 22, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Also die Bandbreite war definiert und der Durchschnittswert, so dass sich die Hochschulen natürlich einfach gemacht haben und gesagt, wenn wir dann eine Lehrkraft für besondere Aufgaben einstellen, dann bekommt die einfach diese durchschnittliche Lehrverpflichtung. Dann passt das auch im Durchschnitt und so hatten die Lehrkräfte für besondere Aufgaben an den Universitäten dann üblicherweise eben die 18 Lehrveranstaltungsstunden zu leisten. Und dieser Durchschnittswert, der erreicht werden muss, der ist jetzt weggefallen in der neuen Verordnung. Das heißt, man könnte diese Bandbreite frei ausnutzen und sagen beispielsweise bei uns an der Hochschule unterrichten die Lehrkräfte für besondere Aufgaben 16 oder 14 Lehrveranstaltungsstunden. Ich glaube, 14 ist die Untergrenze jetzt, aber das wäre theoretisch möglich jetzt. Mhm. Und unserer Ansicht nach wäre das auch geboten in Anbetracht, ich sag mal, der komplexeren Verhältnisse, die wir inzwischen an den Hochschulen haben. Also wir haben eine heterogenere Studierendenschaft, hohen Grad an Internationalisierung, was wirklich auch die Lehre anspruchsvoller macht. Also das Wissen so zu vermitteln, dass auch alle mitgenommen werden. Wir haben einen immer höheren Anteil an Abiturienten, die dann tatsächlich auch ein Studium beginnen. Auch dort müssen wir sehen, dass wir da tatsächlich auch alle mitnehmen, dass wir die Abbruchquoten ein bisschen senken können. Und genau dort müssten wir ansetzen, meines Erachtens, über die Lehrverpflichtung, dass wir sagen, wir nehmen die Lehrverpflichtung ein bisschen runter und erhöhen dadurch die Qualität der Lehre. Dadurch, dass die Lehrkräfte dann mehr Zeit haben, Vorlesungsangebote auszuarbeiten, digitale Lehrangebote auszuarbeiten. Das braucht alles Zeit und um es gut zu machen, darf dafür die Lehrverpflichtung nicht zu hoch sein.
Da würden ja alle davon profitieren, ne? Die Arbeitnehmer selber, also die Lehrkräfte selber, die Studierenden, das Land natürlich langfristig auch. Es würde weniger Geld kosten vermutlich. Also da gibt es ja, ich sehe jetzt überhaupt keinen Nachteil in dieser Geschichte.
Na, man müsste dazu mal genau rechnen. Auf den ersten Blick wird es natürlich teurer. Wenn wir sagen, die LFBA unterrichten jetzt halt 10% weniger, mal so grob gesagt, müsste man natürlich 10% mehr einstellen. Also erstmal wird es eine Universität Geld kosten. Aber ich denke, es wäre gut investiertes Geld.
Ja. Jetzt hast du 2, 3 Punkte aufgeführt, die sich ja sozusagen zum Besseren gewandelt haben. Das geht immer noch ein bisschen besser, das ist klar. Aber was müsste denn noch geschehen in dieser Richtung? Was ist sozusagen bei der GEW immer noch an großen Kritikpunkten da, damit die Bildungsgewerkschaft da mal Ruhe gibt auf der Front und das Bildungsministerium, das Wissenschaftsministerium in Ruhe arbeiten kann?
Ja, also wir hätten uns gewünscht, dass insgesamt die Höhe der Lehrverpflichtung noch ein bisschen runtergeht. Also ich hatte vorhin schon den Durchschnittswert genannt in der damaligen Ordnung von 18. Da hätten wir uns gewünscht, dass das in Richtung 16 geht. Dann meinetwegen auch als Durchschnittswert. Ich denke, das wäre in Ordnung gewesen. Und darüber hinaus natürlich noch, auch was die digitalen Lehrangebote angeht, da hätten wir uns auch noch weitere Verbesserungen gewünscht. Ein bisschen was ist jetzt reingekommen in die neue Verordnung, also beispielsweise, dass digitale Lehrangebote auch voll angerechnet werden können, was für uns eigentlich selbstverständlich ist. Wir hätten uns da eher noch gewünscht, an der Stelle hätten wir uns einen Anrechnungsfaktor vorstellen können, einen Anrechnungsfaktor, der größer als 1 ist. Denn wir wissen, digitale Lehre erzeugt viel Aufwand in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, in der Betreuung der Studierenden. Also dort hielten wir einen Anrechnungsfaktor größer als 1 als geboten. Und das würde auch Anreize schaffen, digitale Lehrangebote auszuarbeiten und zu verbessern, wenn das entsprechend anerkannt wird. Im Prinzip ist es derzeit für die Lehrenden ein Mehraufwand, bekommen sie gleich angerechnet, wie wenn sie es nicht digital machen. Und möglicherweise deshalb scheuen manche noch, sich dort richtig reinzuarbeiten und gute Angebote zu erarbeiten.
Das wäre was für die nächste Überarbeitung der LVVO, wenn ich das richtig überblicke. Weil die jetzige, die überarbeitet wurde, da war ja sozusagen die Anhörung schon vor Corona. Ne? Also das heißt, diese ganze Baustelle Digitalisierung und digitale Lehre ist ja jetzt etwas, was mit Macht jetzt sozusagen auch da reindrückt. Ne? Siehst du da Chancen oder Möglichkeiten, dass das wieder angefasst wird in nächster Zeit? Oder ist das jetzt erstmal in Stein gemeißelt die nächsten 10 Jahre?
Also ich denke, zumindest wird einige Jahre Bestand haben, denn selbst Corona wurde jetzt schon mit berücksichtigt. Im Prinzip ist jetzt geregelt, dass die Lehrverpflichtung bis zu einem Viertel aus digitalen Lehrangeboten erbracht werden kann. Also wenn ich jetzt eine Verpflichtung von 8 Lehrveranstaltungsstunden habe, kann ich davon 2 Lehrveranstaltungsstunden digital machen und bekomme das angerechnet. Und diese Obergrenze, die ist jetzt allerdings schon Corona-bedingt praktisch aufgehoben, dass dort ja eine Regelung gibt, dass unter besonderen Umständen kann man diese Obergrenze auch überschreiten. Und da haben wir die Aussage des Ministeriums, ja, Corona, das ist jetzt so ein besonderer Umstand und ihr könnt diese Grenze überschreiten. Und momentan ist es auch okay, wenn ihr euer Lehrdeputat zu 100% digital erbringt. Also im Prinzip ist das jetzt abgesichert, auch wenn wir 100% digital lehren, ist das im Einklang mit der aktuellen Lehrverpflichtungsverordnung.
Okay, zum ersten Teil erstmal Dankeschön, Marco. Marco Hennhöfer, Referatsleiter Hochschule und Forschung bei der GEW Thüringen. Erstmal danke, nach der Musik geht's weiter. Thank you.
Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei.
Und ich bin immer noch im Gespräch mit Marco Henhöfer, Referatsleiter Hochschule und Forschung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen. Marco, ihr habt ja, wie bereits erwähnt, diese Mitgliederzeitung mit dem ganzen Schwerpunkt befüllt zu verschiedensten Themen, die gerade in Hochschule und im Forschungsbereich aktuell sind. Und ein großes Thema, wie sollte es anders sein, es beschäftigt ja fast alle, ist das Thema ist das Corona-Thema und die Pandemie und wie geht man damit um an den Hochschulen und vor allen Dingen natürlich auch aus Beschäftigtensicht. In der Zeitung gab es auch einen Artikel darüber, hat eine Kollegin darüber geschrieben, was sind eigentlich so die Vor- und Nachteile des Homeoffice-Arbeitens. Bei ihr muss man dazu sagen, sie ist auch Mutter und hat da eine besondere Belastungssituation mit Sicherheit auch, weil auch die Kitas irgendwann geschlossen waren. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was, also du bist ja auch im Personalrat an der TU Ilmenau, kennst dort auch wiederum viele Situationen von Kollegen und Kolleginnen. Wie schätzt du das denn, wenn du so den Überblick mal gibst, wie schätzt du das denn ein? Was sind denn eigentlich die Vorteile, die es im Homeoffice gab für die Kollegen? Oder muss man da vielleicht differenzieren zwischen verschiedenen Funktionen, die die haben, etc.?
Gut, also da erleben wir natürlich eine große Spannbreite von Meinungen zu diesem Thema. Wir haben Arbeitsplätze, die natürlich sehr gut geeignet sind, um die Arbeit im Homeoffice zu erledigen. Wir haben Arbeitsplätze, wo das sehr schwierig ist. Wenn wir beispielsweise mal an Industriemechaniker denken, wie soll der seine Arbeit zu Hause machen? Dort ist das natürlich schwierig. Aber zum Großteil haben wir an den Hochschulen Arbeitsplätze, die durchaus für die Arbeit zu Hause geeignet sind. Also unsere Wissenschaftler, die können auch daheim forschen. Manche brauchen natürlich Laboreinrichtungen, da wird es dann schon wieder schwierig. Die Lehre geht zur Not auch aus dem Homeoffice. Das wurde erfolgreich gemacht. Dann haben wir stellenweise Probleme, wenn es um die Arbeit mit personenbezogenen Daten geht. Also wenn man dann vielleicht mal an so eine Personalabteilung denkt, wo vielleicht doch auch Arbeitsverträge tatsächlich vor Ort irgendwo unterschrieben werden müssen. Also dort hatten wir Probleme, solche Tätigkeiten ins Homeoffice zu verlagern. Also man findet dort wirklich alle möglichen Szenarien. Mitte März war es aber dann bei uns tatsächlich so, also als der Lockdown dann so richtig kam, dass im Prinzip wirklich 90% der Beschäftigten dann ins Homeoffice gegangen sind. Und ja, das hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Wobei, ich denke auch aus dem Artikel geht es hervor, dass natürlich je nach familiärer Situation, nach Wohnsituation, das mehr oder weniger herausfordernd ist dann.
Wenn du jetzt sagst 90%, da bin ich jetzt mal neugierig, wer sind denn die 10%, die nicht nach Hause geschickt wurden?
Genau, das war beispielsweise eine Personalabteilung, die dann noch vor Ort war. Das waren Personen, Techniker, die zum Betrieb der Gebäude und Laboreinrichtungen noch vor Ort sein müssen. Und genau so die Gruppen waren das, die noch dabei blieben. Ja.
Jetzt haben ja die Gewerkschaften, auch die GEW, auch im Vorfeld von Corona schon Jahre vorher auch immer mal wieder, arbeitnehmerfreundliche Homeoffice-Regelungen angemahnt. Da ist man vielfach auf Vorurteile gestoßen, nicht nur bei Arbeitgebern, sondern auch bei Teilen von Arbeitnehmern komischerweise, vielleicht aber auch zu Recht. Gab es da sozusagen einen Sinnes- und Mentalitätswandel? Kannst du den irgendwie greifen? Also dass, Homeoffice jetzt irgendwie üblicher ist oder akzeptierter ist bei euch an der TU?
Also ich würde sagen, dass es dort seit Mitte März doch eine Entwicklung gab. Mitte März im Prinzip ja alle im Homeoffice. Dann, als man so nach und nach wieder in Präsenzbetrieb überging, wollte man Leute wieder aus dem Homeoffice vor Ort bringen. Und jetzt, wo wir auch wieder Lehrbetrieb in Präsenzform machen, wünschen wir uns schon, dass die Leute wieder vor Ort ihre Arbeit in den Büros verrichten. Aber wir wissen natürlich auch, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die einer Risikogruppe angehören. wir werden wieder Schulschließungen bekommen, wo sich dann wieder die Herausforderung steht, wie können die Kinder betreut werden. Und dort haben wir jetzt nach wie vor noch Regelungen, dass unter diesen Bedingungen dann auch wieder relativ einfach ins Homeoffice gewechselt werden kann. Daneben, unabhängig von Corona, haben wir natürlich weitere Regelungen, die Homeoffice ermöglichen. Und dann liegt dort die Hürde aber etwas höher. Bei so einer regulären Teleheimarbeit, da ist ein Antragsverfahren damit verknüpft, wo auch geprüft wird, ob denn zu Hause auch ein geeigneter Arbeitsplatz verfügbar ist. Mhm. Denn das ist immer das, was uns als Gewerkschaftern und Personalräten ein bisschen Dorn im Auge ist, wenn wir sehen, es wird zu Hause gearbeitet, aber die Bedingungen sind eigentlich nicht geeignet. Also jeder, der vielleicht mal 8 Stunden am Couchtisch irgendwas in den Laptop eingetippt hat, merkt vielleicht, dass das nicht so optimal ist. Und da kommt wieder unsere Verantwortung. Wir sind natürlich auch, oder wir wünschen uns, dass die Beschäftigten auch gesund bleiben, wenn sie arbeiten.
Das heißt, die Anforderung an den Arbeitgeber in dem Fall wäre ja dann, wenn es sinnvoll und vielleicht sogar notwendig ist, dass der Kollege, die Kollegin im Homeoffice arbeitet, auch für eine längere Zeit, dann wäre ja die Anforderung für den Arbeitgeber, ihm, sagen wir mal, zumindest rudimentär so auszustatten, dass das Arbeitsplatz ähnlich ist.
Ganz genau. Das ist auch der Vorteil dieser Heimarbeitsverhältnisse, die nach so einem Antragsverfahren praktisch vereinbart werden, dass dann auch der Arbeitgeber die Ausstattung bereitstellt.
Also Ausstattung heißt ganz konkret?
Dienstliches Notebook, und man kann sicherlich auch über einen Bürostuhl oder einen Schreibtisch sprechen dann.
Das ist schon Praxis oder ist das jetzt was ihr euch wünscht?
Also bei Rechnern weiß ich, das ist ganz normal, die kriegen halt dann ein dienstliches Notebook, das ist kein Problem. Bürostühle ist mir jetzt noch kein Fall bekannt. Also die Anträge, die wir dann auch als Personalrat sehen, dort geht eigentlich schon immer draus hervor. Also die Personen haben dann einen Büroraum, also einen eigenen Raum beispielsweise mit einem Schreibtisch dran, Rechner dran, Stuhl. Also im Prinzip ist das schon immer vorhanden, wenn wir solche Anträge bekommen.
Jetzt seid ihr an der TU Ilmenau natürlich, also das ist so mein Vorurteil, was ich vielleicht habe, natürlich prädestiniert für digitale Lehre, weil ihr seid ja eine TU, damit bestens ausgestattet. Hast du Kenntnisse darüber, wie das an anderen Unis ist, die kleiner sind, vielleicht technisch auch nicht so super ausgestattet sind? Also sind da diese Homeoffice-Möglichkeiten und die Vernetzung, die ja notwendig ist, dass man auf die Laufwerke an der Uni zugreift und etc., ist das dort auch so gegeben wie bei euch oder seid ihr da der Leuchtturm oder ist das überall ähnlich?
Also Leuchtturm vermutlich nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen weit gegriffen, denn auch bei uns gab es, ich sag mal, Startschwierigkeiten, dass vielleicht nicht genügend Lizenzen für sichere Zugänge da sind, aus dem Homeoffice dann auf die Server an der Uni, solche Dinge. Ich glaube, das war mehr oder weniger an allen Hochschulen, dass es dort Anlaufprobleme gab. Wie es jetzt konkret an kleineren Hochschulen ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Das wäre nachher vielleicht mal noch eine Frage an Thomas Hoffmann, wie das in Nordhausen funktioniert hatte. Bei uns ging es also aus meiner Sicht überraschend gut.
Und noch eine persönliche Frage zum Schluss. Du selber, bist du froh, du warst ja auch im Homeoffice, nehme ich mal an. Bist du froh, dass du wieder präsent sein kannst oder würdest du dir eher wünschen, war eigentlich gut, das hat mir Spaß gemacht, Homeoffice ist eigentlich irgendwie was Tolles?
Also ich gehöre eher zu der Fraktion, die lieber im Büro arbeitet. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen weit auseinander. Und das trotz, dass ich eigentlich optimale Bedingungen habe zu Hause. Ich habe einen großen Schreibtisch, ich habe einen Rechner, ich habe mehrere Bildschirme, bequemen Stuhl. Also da fehlt es an nichts. Ich habe Ruhe zum Arbeiten. Aber dennoch empfand ich die Arbeit im Homeoffice sogar als anstrengender als im Büro. Also ich habe mich dann tatsächlich ertappt, wie ich morgens um 7 Rechner ein, dann geht's zack, eine Mail nach der anderen. Man guckt irgendwann wieder auf die Uhr, oh 14 Uhr und noch nicht mal eine Pause gemacht. Also für mich war es tatsächlich belastender. Und was mir auch fehlt, ist die Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen. Also bei uns im Personalratsbüro mit Sekretariat und noch der Kollege im Büro gegenüber, da ist doch der schnelle Austausch wesentlich einfacher. Also da laufe ich rüber und sage, Mensch, wie siehst du denn das oder was denkst du darüber? Das fehlt einfach so ein bisschen dann, wenn jeder bei sich zu Hause sitzt.
Dankeschön, Marco.
Ja, gerne.
Bildung in Thüringen, in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ein großes Problem an den Hochschulen und Universitäten in Thüringen, aber auch bundesweit, ist das Problem der andauernden Befristungen. Das heißt, Kollegen bekommen dort nur befristete Verträge und bekommen dann vielleicht den nächsten, also irgendwelche Kettenverträge für Aufgaben, die eigentlich dauerhaft da sind. Über dieses Problem möchte ich auch mit Marco Hennhöfer nochmal sprechen. Auch das habt ihr in der neuesten Zeitung, Mitgliederzeitung der GEW Thüringen, wieder thematisiert. Wie ist es denn? Also was ist denn, wie schätzt du das denn ein? Wie häufig ist denn so ein Werdegang? Leute qualifizieren sich, schreiben vielleicht eine Doktorarbeit sogar, bekommen dann befristete Stellen an den Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen in irgendwelchen Drittmittelprojekten, die oft Drittmittelprojekt finanziert sind, teilweise noch in Teilzeit, und dann bekommen sie die nächste befristete Anstellung woanders oder dort wieder, weil es wieder als neues Projekt ausgeschrieben ist. Ist das häufig, und wenn ja, wie häufig?
Ja, also das treffen wir an den Hochschulen wirklich sehr häufig an, eben diese Befristungen im Wissenschaftsbereich. Das haben wir zum einen im Bereich der haushaltsfinanzierten Promotionsstellen beispielsweise, die auch naturgemäß auf eine Befristung angelegt sind, weil eben das Qualifizierungsziel dort zunächst mal die Promotion ist. Noch höheren Grad an Befristungen haben wir dann tatsächlich im Drittmittelbereich, wo an Forschungsprojekten gearbeitet wird, die häufig auch zeitlich begrenzt sind. Also vielleicht ein 2-Jahres-DFG-Projekt beispielsweise oder EU-Projekte, Industrieprojekte. Also da haben wir eine große Vielfalt an möglichen Förderformaten, woraus dann befristete Verträge resultieren. Und wir sagen dann aber, das muss eigentlich nicht so sein. An einem Projekt kann man auch arbeiten, wenn man einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat. Dann haben wir halt eine Person, die im Laufe der Zeit mehrere Projekte bearbeitet.
Warum machen das Universitäten und Hochschulen überhaupt, wenn es denn eine Daueraufgabe ist? Also das ist jetzt sozusagen die andere Problemlage. Es gibt eigentlich eine Daueraufgabe, zum Beispiel Lehramtsstudierende auszubilden. Das ist dauerhaft da und es wird auch nicht geringer, absehbar nicht geringer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und trotzdem werden die Kollegen teilweise befristet angestellt. Warum denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als Argument wird man dort vermutlich immer hören, dass die Wissenschaft natürlich auch immer wieder neuen Input braucht. Und das wird dann immer als Grund angeführt, dass es dort gut ist, wieder neue, jüngere Kolleginnen und Kollegen wieder einzustellen. Wobei das meines Erachtens verachtet die Erfahrung der älteren Kollegen, die natürlich sehr wertvolle Beiträge in solchen Forschungsprojekten bringen können.
Die Kollegin, die jetzt in der Zeitung, in der Mitgliederzeitung darüber geschrieben hat, die aber gerne anonym bleiben möchte, hat auch kritisiert, dass sie oft erlebt hat, dass die Stellenvergabe in diesem sogenannten akademischen Mittelbau oft über private Kontakte und, sagen wir, Protegierung verläuft und weniger über das normale Ausschreibungsverfahren. Also die werden formal ausgeschrieben und zum Schluss steht eigentlich in vornherein schon fest, wen man da nehmen möchte. Ist das eine Erfahrung, die man generell ziehen kann, oder ist das der Kollegin zufällig öfter passiert?
Also ich denke, an den meisten Hochschulen gibt es Dienstvereinbarungen dazu, wie praktisch die Formalitäten bei einer Stellenausschreibung aussehen müssen. Und ich habe jetzt auch, als ich den Artikel gelesen hatte, drüber nachgedacht, wie das zustande kommen kann. Aber dann fiel mir selbst auch ein, bei uns in Ilmenau, wir haben dort großzügige Ausnahmen für das Absehen von der Ausschreibung geregelt, beispielsweise im Drittmittelbereich. Also dort sagen wir, wenn der Projektverantwortliche, also der oder diejenige, der das Projekt eingeworben hat, eine Kollegin oder einen Kollegen vorschlägt, der dann für das Projekt arbeitet, dann kann dort von einer Ausschreibung abgesehen werden. Das ist möglicherweise so ein Fall, wie es der Kollegin hier begegnet ist, und ist aber tatsächlich nicht unüblich bei uns. Wobei das spiegelt natürlich auch ein bisschen die Realität wider. Also der Kollege oder die Kollegin, der dann möglicherweise dort beschäftigt wird in dem Projekt, hat vielleicht schon an der Vorbereitung des Projektantrags mitgearbeitet. Und dann ist es natürlich nachvollziehbar, wenn der Projektleiter dann auch diese Person im Projekt beschäftigen möchte.
Okay, jetzt hat die Kollegin auch kritisiert, da bin ich mir aber gar nicht sicher, wie das so üblich ist, dass sie ja sozusagen sehr spezielle Bereiche beackert hat in dem ein oder anderen Projekt. Und die sind so speziell, dass es, weil sie auch öffentlich gefördert sind, aber im außeruniversitären Bereich, quasi in der freien Wirtschaft, da keinen Bedarf gibt für diese Art von Qualifikation, die sie da erworben hat. Und die Kritik ist sozusagen, dass sie eigentlich außerhalb der Uni gar nicht Fuß fassen kann und die Arbeitgeber sie auch nicht irgendwie in irgendeiner Weise vorbereitet hat oder qualifiziert hat. So habe ich die Kritik verstanden. Also Stichworte sind so Führungserfahrungen, Fortbildungen etc., die alle fehlen. Sodass sie letztlich gar keine Alternative hat, als sich immer wieder an der Universität für das nächste befristete Projekt zu bewerben. Ist das eine Kritik, die ihr teilt als Gewerkschaft? Seht ihr das auch so?
Also das hängt natürlich stark von der Forschungsdisziplin ab. Also wenn ich jetzt wieder zu uns nach Ilmenau gucke, wo wir doch überwiegend die Ingenieursdisziplinen haben, dort haben die Absolventen und auch die Promovierten dann keine Schwierigkeiten, irgendwo in der Industrie Fuß zu fassen. Bei anderen Forschungsdisziplinen sehe ich das durchaus auch etwas kritischer, dass es dort schwierig ist, in Unternehmen entsprechende Positionen finden zu können. Aber auch dort könnte man ja eine Aufgabe für die Hochschulen ableiten, eben auch die Promovierenden auf die Karriere außerhalb der Hochschule vorzubereiten. Was machst du mit dem promovierten Religionswissenschaftler? Ja.
Das war keine Religion, der hat Methodenkompetenz.
Ja, ja.
Und wenn er Methodenkompetenz hat, können das auch bringen zum Personalvorstand von BMW. Mhm. Der kann auch. Also ich glaube, das Entscheidende ist die wissenschaftliche Methodenkompetenz und da ist die Disziplin zum Teil zweitrangig, wenn man außerhalb der Wissenschaft tätig werden will. Und durch diese Methodenkompetenz kann man als promovierter Religionswissenschaftler durchaus im Management von Unternehmen tätig sein. Hängt natürlich auch von der Unternehmenskultur oder wie offen die Unternehmenskultur ist. Ich habe das Beispiel von BMW nur genannt, weil da lange Zeit Personalvorstand ein promovierter Historiker war. Wird man auch nicht unbedingt erwarten in einem Automobilkonzern. Aber es geht wirklich um Methodenkompetenz, die man erworben hat und die man dann einsetzt.
Ich muss mal kurz für die Zuhörer klären. Thomas Hoffmann, hallo erstmal Thomas, stellvertretender Landesvorsitzender und auch Mitglied im Referat Hochschule und Forschung, ist jetzt dazugekommen und schwupps befinden wir uns in einem Streitgespräch, was natürlich immer gut ist für eine Radiosendung. Ja, okay, weil mein Einwurf wäre jetzt gewesen, das betrifft natürlich alle berufsqualifizierenden und wirtschaftlich verwertbaren Bereiche, die finden vermutlich viel leichter einen Job. Also Sachen, die, sagen wir mal, gesellschaftlich gefragt sind und nötig sind, wie Geschichtswissenschaft, Religion etc., die sind halt an den Universitäten hauptsächlich. Ne? Wenn die dort rausfallen, haben die Leute in aller Regel ein Problem, weil es da keinen Arbeitsmarkt gibt.
Also gut, das wäre ein anderes Thema, aber auch gerade jetzt in den Schulen werden ja im Lehramt Leute dringend gesucht. Es gibt nicht genug Absolventen und Absolventinnen von Lehramtsstudiengängen. Und da ist auch die Möglichkeit, als Seiteneinsteiger oder Seiteneinsteigerin in die Schule zu kommen. Das ist gerade im Moment, bestehen da gute Möglichkeiten. Das war vor 10 Jahren noch anders.
Ich denke, auch in Firmen wird mehr und mehr deutlich, dass auch die besten Ergebnisse in heterogenen Teams erreicht werden. Das heißt, dort werden auch gerne mal Quereinsteiger eingestellt, einfach um noch neue Impulse in die Arbeit zu bringen.